Ja, das war auf jeden Fall ein großer Schock. Also am 31. Juli 2017 war Esat, ein 24-Jähriger aus dem Dorf Matia, seine 22-jährige Freundin Al-Bakiara umgebracht. Und das war erstmal ein sehr großer Schock, weil beide, Matia und Al-Bakiara, aus dieser Gemeinde kamen. Beide kamen aus Tenno. Matia selber direkt aus dem Ortskern von Tenno und Al-Bakiara aus einer der anderen kleinen Gemeinden, die dazugehören. Aber beide waren sehr geschätzt und geliebt und auch also eben von allen gekannt. Im Prinzip Mattia vielleicht noch mehr als Al-Bakiara, weil er sich engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr, die sowieso in Trentino eine Institution sind. Also die generell würde ich sagen, also auch als Mensch, der aus der Region kommt, sind die Feuerwehr wirklich eine Institution. Und er war nicht nur bei der Feuerwehr, seitdem er ein Kind war, sondern trainierte dort auch den Nachwuchs. Also das war einfach ein Mensch, der für die Gemeinde auch eine Bedeutung hatte, wenn man so will.
Die Reportage, die setzt sich jetzt gar nicht so sehr mit den Ursachen des Femizides auseinander, sondern eher mit den Folgen, also dem, was da in der Dorfgemeinschaft danach passiert ist.
Ja, am Anfang war natürlich einfach ein großer Schock für alle, glaube ich. Also es war für alle unverständlich, weil dazu kommt auch die Tatsache, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass Matthias sich selber, also nach dem Femizid, nachdem er seine Freundin erschossen hat, hat er sich selber auch erschossen, also und sich selbst das Leben genommen. Das heißt, es gab auch kein Verantwortlicher mehr vor Ort, den man noch hätte ansprechen können, um zu verstehen, wieso das passiert sei, sondern erstmal hatte das Dorf, das ist jetzt mein Eindruck, erstmal hatte das Dorf das Gefühl, es hätte einfach zwei Tote gegeben, dass die Gemeinde plötzlich einfach zwei Kinder der Gemeinde verloren hätte, wenn man so will. Man muss sich vorstellen, das ist ein 2000-Seelendorf und da kommen plötzlich Fernsehsender und Zeitungsredakteure an und die wollen halt mit den Menschen sprechen und zu verstehen, was passiert ist. Und ich glaube, die erste Reaktion, wie es oft auch bei Femizide ist, wenn man das verallgemeinern kann, war einfach, dass die Leute so schnell wie möglich zur Tagesordnung zurückkehren wollten. Die Familie des Opfers selbst zum Beispiel, die Familie von Al-Bakiara, hatte erstmal auch dieses Gefühl, sie hätte nicht nur eine Tochter, sondern auch im Prinzip den künftigen Schwiegersohn mit verloren. Also sie haben selber, das haben sie mir selber erzählt, nicht ganz verstanden, wie die Dynamik des Ganzen war. Die Sachen sind sozusagen gekracht, also es kam so erstmal zu eine Spaltung, als eben die Eltern von Al-Bakiara, die mittlerweile schon so ein bisschen eine Arbeit über sich also gemacht hatten und ein bisschen die Dynamik mehr verstanden haben, als sie vorgeschlagen haben, dass man ihrer Tochter gedenkt mit einer Gedenktafel. Und auf dieser Gedenktafel sollte ganz klar stehen, Opfer eines Femizides. Das war ihr Wunsch. Und in dem Moment, als es dazu kam, krachte es im Dorf. Also es kam dann zu einer großen Spaltung, die dann eben zu viele Konsequenzen geführt hat, unter anderem eben auch, dass der Bürgermeister zurückgetreten ist, weil er das Gefühl hatte, der Gemeinderat erkennt das Problem nicht.
Das Problem war dann für viele das Wort Femizid, was auch darauf hindeutet, dass eigentlich da gar nicht so für sich selbst viele zugeben wollten, dass es sich um einen Mord gehandelt hat oder das vielleicht so unter den Tisch kehren wollten. Wenn man den Text so liest, hat man dann das Gefühl, als würden die Dorfbewohner eigentlich die Schuld da selbst auch mittragen und das dann deshalb nicht zugeben wollen.
Ich glaube, es ist schwierig, das natürlich zu verallgemeinern, weil ich habe im Dorf verschiedene Positionen, also verschiedene Stellungnahmen dazu gehört. Also es gibt sicherlich einen Teil der Gemeinde, die wirklich einfach nicht verstehen will oder verstehen kann. Das weiß ich nicht genau, dass es sich dabei um einen Femizid gehandelt habe. Es gibt so Menschen, die an der Dorfbar mir zum Beispiel eben gesagt haben, man müsste wissen, was sie ihm angetan hat, weil er war so ein guter Mensch, also so kurz zusammengefasst, aber es gibt natürlich auch welche, die tatsächlich das als Femizid anerkennen oder die einfach sich damit überhaupt nicht befassen wollen. Was dieses Schuldgefühl angeht, das ist mit Sicherheit auch ein großer Punkt im Dorf gewesen. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, manche kommen im Text auch nicht vor, weil man natürlich nicht alle Menschen mit reinnehmen konnte, aber ein Thema, das ich zum Beispiel mit dem Vater angesprochen habe, der jetzt leider im Text nicht vorkommt, war tatsächlich auch so dieses Thema, nicht wirklich das Schuld, aber tatsächlich, ob man jetzt daran gedacht habe, mit den Hinterbliebenen, also zum Beispiel mit den Jungs, der Nachwuchs bei der Feuerwehr, Ich habe mich gefragt, wenn das, was dein Modell ist oder dein Erziehungsmodell, eben dieser Mensch, er bringt eine Frau um, also seine Freundin um und bringt sich dann selbst um. Hat jemand mit diesen Kindern da gesprochen? Hat man mit ihnen eine Arbeit gemacht? Und das habe ich auch den Bürgermeister, also den neuen Bürgermeister sozusagen, gefragt. Und die Antwort war, dass man da schon in die Richtung arbeitet, aber das leider auch nicht gleich gemacht hat. Und ich glaube, dass die Leute fangen erst jetzt an zu verstehen, was sie hätten anders machen können, weil am Anfang einfach ein großer Schock war, so für alle.
Mich würde noch interessieren, was Ihnen dann aufgefallen ist, was da für Bilder von Paarbeziehungen und für Frauenbilder dahinter stehen in der Recherche, was da so erzählt wurde.
Ja, ich habe mich so auch ein bisschen befasst mit der Berichterstattung, die unmittelbar nach dem Femizid stattgefunden hat in der lokalen Presse. Also es gibt hauptsächlich zwei Lokalzeitungen da in der Region. Und in einem ist tatsächlich ein oder zwei Tage nach dem Femizidfall einen großen Artikel erschienen, wo das Wort Femizid übrigens auch nicht gleich groß vorkam. Also über der Seite stand so ganz groß so der Titel Die Tragödie, was ja oft nach Femizide passiert. Also man nennt das so eben Familientragödie oder Familiendrama. Ich finde auch ein bisschen, um zu verschleiern, dass sich da um einen Mann handelte, der eine Frau umgebracht hat, weil das ist dann in fast alle Fälle da der Fall. Es ist selten die Frau, die der Mann umgebracht hat. Und eben in diesem Artikel in der Zeitung Ladige hieß es eben ganz groß Die Tragödie. Und dann gab es so zwei Seiten. Die eine Seite war dem Mann, also Mattia, gewidmet, dem Täter. Und die andere Seite war dem Opfer, Alba Chiara, gewidmet. Und die Betitelung für den Mann war ein fast perfekter Junge. Und für die Frau hieß es, für Alba Chiara hieß es, seit 6 Jahren mit ihrem Mattia. Und ich fand da auch schon so diese Objektivierung, wenn man so will, der Frau. Also bei dem Mann war es die aktive Rolle, also er war ein fast perfekter Junge und sie war seit 6 Jahren mit ihm zusammen. Also man nimmt die Frauen, das ist das tatsächlich auch bei Femizide passiert wahrscheinlich. Also es ist eine der Sachen, die halt so die männliche Kultur da gekennzeichnet. Es ist dieses Gefühl, mir gehört diese Frau, genauso wie mir ein Auto gehört oder meine Wohnung mir gehört. Mir gehört diese Frau und wenn sie Schluss mit mir machen möchte, dann kann ich damit nicht umgehen. Dann muss ich sie, dann kann ich mit ihr machen, was ich will. Und das war auch so ein bisschen das, was man so im Dorf, also nicht allgemein, aber so ein Teil der Bevölkerung hat mir sicherlich den Eindruck gegeben, dass sie halt eben das Gefühl hätten, weil man nicht zugeben konnte oder nicht nachvollziehen wollte, dass ein Mann dazu in der Lage war, das zu machen, wurde die Schuld auf die Frau verlagert.
Diese Gedenktafel, die gerade auch schon angesprochen wurde, da hat das Ganze nochmal ein bisschen größere Medienaufmerksamkeit bekommen. Ja. Können Sie davon noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, das war tatsächlich, also die Eltern von Alba Chiara wollten eben diese Gedenktafel aufstellen und der Bürgermeister Gianluca Fritzi hat sich so quasi hinter der Familie gestellt. Er hat gesagt, ja, das möchte ich auch machen. Ich erkenne das als Bürgermeister als wichtiges Ziel. Und es gab aber ein paar Auseinandersetzungen im Gemeinderat, die dazu geführt haben, dass der Bürgermeister zurückgetreten ist, weil er, das erzählt er so, das Gefühl hatte so eben, dass seine Gemeinde und geschweige denn sein Gemeinderat zum großen Teil Femizide nicht als solche wahrhaben wollten. Also dann eben kam zum Rücktritt des Bürgermeisters und in dem Moment, wo der Bürgermeister zurücktrat, hatte dann plötzlich dieser Fall eine nationale Dimension in Italien, weil man über diesen Bürgermeister, über Gianluca Fritzi geschrieben hat, er sei der Erste, der aufgrund eines Femizides quasi zurücktritt. Und wenn man so will, hat man das noch mehr zu einer Verschärfung der Zustände in der Gemeinde gebracht, weil natürlich plötzlich auf einmal nicht nur die Lokalzeitung da war, sondern auch so nationale Fernsehsender und nationale Radiosender, so dass es wirklich tatsächlich dann so geworden ist, dass als ich dann im Dorf selber recherchierte, das war so einige Monate nach dem Rücktritt des Bürgermeisters, die Leute wirklich allergisch reagiert haben, als ich gesagt habe, ich bin Journalistin und wollte über den Fall was wissen. Und erst dann wieder gut wurde, als sie sagte, ich komme auch aus der Region, aus dem Gebiet, das hat sie dann wieder noch ein bisschen eröffnet. Aber sie konnten die Presse, wenn man so will, nicht mehr sehen. Also man darf das auch nicht unterschätzen, wie sehr sie unter medialer Aufmerksamkeit standen, und das sind 2000 Menschen.
Wenn Sie jetzt sagen, dass dann da noch viel Presse in das Dorf gekommen ist, also einerseits die lokale Presse und andererseits die italienische Presse, würde mich auch noch interessieren, wie sieht denn so der öffentliche Diskurs eigentlich aus über Femizide in Italien? Können Sie da was drüber sagen?
Ja, ich finde, in Italien, so wie es tatsächlich auch in andere Länder, also südamerikanische Länder wie zum Beispiel Mexiko oder Argentinien, ist die Debatte über Femizide schon ziemlich groß. Also bei uns wird auch das entsprechende Wort, also Feminicidio, wird gänglich benutzt. Also es ist nicht immer der Fall. Wie gesagt, in der lokalen Presse war es auch nicht gleich von Anfang an so, dass das Wort benutzt wurde, zumindest in einigen Teilen. Also es hängt ja immer auch vom Schreiber und von Journalisten ab. Aber auf jeden Fall ist das Wort Feminicidio gänglich, und Feminicidi, also Femizide, werden auch so tatsächlich als gesellschaftliches Problem anerkannt, so dass es sogar, also wie es eben auch in Mexiko und Argentinien ist, auch so gesonderte Gesetze gibt für Femizide. Also in dem Moment, wo zum Beispiel bei einem Fall, bei einem Frauenmord, wo ein Mann eine Frau umbringt, besteht da zum Beispiel eine Täter-Opfer-Beziehung, also eben das kann der Partner sein, der Ex-Partner, der Ex-Mann, der Mann, gibt es da eine gesonderte, also etwas härtere Strafe. Das heißt, so, das wird als Problem wahrgenommen. Das heißt leider nicht, dass das Problem auch zurücktritt. Also seit 2012 gibt es in Italien ungefähr jährlich um die 150 Frauen, die ermordet werden von ihrem Partner oder Ex-Partner. Das heißt, es führt leider nicht dazu, dass das Problem aufhört. Wahrscheinlich, weil das auch nicht so wirklich aufgearbeitet wird. Aber zumindest ist so die Debatte über Femizide sehr präsent und das Wort ist gängig benutzt. Was man für Deutschland weniger sagen kann. Also ich war selber, als ich den Text geschrieben habe, sehr überrascht, dass ich im Duden nachgeschaut habe und ich weder das Wort Femizid noch das Wort Frauenmord finden konnte. Es existieren einfach beide im Duden nicht. Und ich finde, dass es auch schon wichtig ist, Sachen mit Namen zu benennen, also mit ehrlichen Namen zu benennen, damit man das Problem auch angehen kann überhaupt.
Es ist ja auf jeden Fall auch ein Problem, dass es in Deutschland genauso gibt. Also da darf man ja nicht in die Falle tappen, dass man denkt, Italien, man hat das Bild von so einem Macho-Land, aber auch in Deutschland werden sehr viele Frauen von ihrem Partner ermordet.
Also es ist immer schwierig, Statistiken zwischen verschiedenen Ländern zu vergleichen, weil die Parameter, die verschiedenen Ermittler nutzen oder die verschiedenen Behörden nutzen, sind immer anders. Aber so laut BKA starben zum Beispiel 2017 in Deutschland 141 Frauen durch ihren Ex oder ihren aktuellen Partner. Also über Menschen, sagen wir, die sie kannte, mit denen sie eine Beziehung hatten, also eine Liebesbeziehung hatten. Und wie man sieht, sind die Zahlen ziemlich ähnlich, obwohl es schwierig ist zu vergleichen. Also es ist auf jeden Fall auch in Deutschland ein Problem, viel größer, als man sich das vorstellt. Und eben, wie Sie sagten, es ist so oft leicht zu sagen, okay, aber so in Südamerika oder in Italien gibt es eine gewisse Macho-Kultur. Das stimmt auch nicht so ganz. Also das stimmt natürlich, vielleicht geprägter, sichtlicher, aber so diese Annahme, man besäße als Mann die eigene Frau, die ist verbreiteter und die geht über Grenzen darüber hinaus, auf jeden Fall. Genauso wie eigentlich die Tatsache, dass es sich oft, wenn man so will, um Männer handelt, die einfach nie gelernt haben, zu verlieren, wenn man so will, weil man sie mit der Annahme großgezogen hat, sie seien stark. Und und das ist eigentlich geprägter in alle patriarchalische Gesellschaft.
Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich auch Ihren Artikel mit dem Hintergrund geschrieben, dass Ihnen das Thema wichtig ist und dass Sie auch gerne was dagegen tun würden, dass so viele Femizide passieren. Was glauben Sie denn, was sich ändern müsste?
Das ist eine schwierige Frage. Ich wünschte mir, ich hätte eine Antwort dafür, weil das ist genau das, was ich mich auch gefragt habe, indem wir so das verglichen haben zwischen Deutschland und Italien. Also ich habe soeben in Italien gesehen, da wird sehr viel über das Thema gesprochen und das Problem wird angegangen, auch auf Gesetzesebene. Dennoch hat man keine große, zumindest Verbesserung gesehen. So. Und deswegen wünschte ich mir, ich hätte da eine Antwort. Ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, eigentlich schon über Kinder zu arbeiten. Also das sage ich jetzt, ohne eben eine Soziologin zu sein und ohne so Kenntnisse zu haben, aber was ich so journalistisch betrachten konnte und sehen konnte, ist so tatsächlich, dass es wichtig wäre, schon bei Kindern anzufangen und ihnen eben so zum Beispiel, also wie heißt das, außerhalb der Geschlechterrolle, wenn man so will, ein bisschen großzuziehen. Eben das hat mir eben dieser ein italienischer Experte, ein Soziologe gesagt, Paolo Crepe heißt der, der in Italien so ein bisschen als Femizid-Experte gilt, und der sagte mir eben, dass mit der Tatsache, dass es bei Femizide, wenn man so will, kein Täterprofil gibt, kein klassischer Täterprofil, weil das auch ein Problem ist, der durch alle Gesellschaftsschichten geht. Man findet Femizide unter den höheren Gesellschaftsschichten und auch unter den unteren. Und er sagte, dass der, wenn man so will, der rote Faden da ist, oft eben diese Kultur von Männern, die nie gelernt haben zu verlieren, also etwas zu verlieren und einen Verlust auch aufzuarbeiten. Und ich glaube, da wäre es wichtig, schon bei den Kindern anzusetzen. Und ich glaube, was Deutschland angeht, wäre auf jeden Fall sehr wichtig, dass man damit anfängt, dass man einfach eine Definition von Femizid aufschreibt, dass man so wirklich sich überlegt, was heißt Femizid und wollen wir dieses Wort einfach in die öffentliche Debatte einführen.